Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Frohes neues Jahr an dieser Stelle noch. Es ist zwar schon der 3. Januar, aber es ist definitiv nicht zu spät zu sagen. Wir wollen uns heute im neuen Jahr mit den wichtigsten Themen noch beschäftigen. Klar, die Handball-Bundesliga hat zwar Pause mit der anstehenden WM, wo es wieder auch eine große Vorschau zu planen, aber natürlich trotzdem wollen wir uns weiter mit dem Frauenhandball beschäftigen und so ein paar News, die in dieser Woche noch aufgeploppt sind, beziehungsweise so ein bisschen dann auch schon davor, mit denen wir uns jetzt mal ein bisschen ausführlicher beschäftigen wollen. Mein Name ist Sebastian Mills. Natürlich heute, wie gewohnt, ich allein habe heute einen Experten wieder an meiner Seite, den Patrick Fritsche. Hallo Patrick.
Tag Sebastian, Tag in die Runde, auch von mir nochmal ein sehr, sehr gesundes und frohes neues Jahr. Ich glaube, ich meine mal gelesen zu haben, laut Knigge ist es in den ersten Tagen noch okay zu sagen, deswegen Aufnahmestand der 3. Januar. Ich glaube, das ist für alle noch nachsehbar.
Und wenn der Knigge das sagt, dann muss es ja richtig sein.
Ja, so stimmt.
Ne? Genau. Ja, genau. Ich habe gesagt, wir wollen uns heute vor allem mit Frauenhandball beschäftigen. Klar, die Spiele sind jetzt schon vom Freitag, also quasi noch im alten Jahr. Aber natürlich wollen wir trotzdem ein bisschen den Blick drauf werfen, denn es gab ja durchaus die ein oder andere Überraschung, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und lass uns mal mit den nicht so überraschenden Ergebnissen anfangen, Patrick. Den Blick werfen auf Borussia Dortmund, die ja nochmal mit einem richtigen Statement-Sieg die Saison oder das Jahr beendet haben. 42-25 gewinnen sie gegen Bad Wildungen-Weipers. 24 Tore in der zweiten Halbzeit. Überragendes Spiel der Dortmunderin.
Ja, überragend. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Frust mit dabei war und ein bisschen Wiedergutmachung aufgrund der Schlappe vorher gegen Bietigheim. Also da glaube ich, da gab es auch hier und da einige harte Worte und auch Aktionen in der Trainingswoche. Zumindest würde es mich nicht wundern, natürlich. Es hat, glaube ich, schon extrem gewurmt. Man ist abgerutscht dann von 2-3, ist jetzt hinter Bietigheim und auch dem THC. Und dann kam jetzt, sage ich mal, vielleicht die Vipers ganz recht, die auch mit hinten drin hängen, ein kleines bisschen oder aufpassen müssen, dass sie nicht komplett abdriften sozusagen in den Tabellenkeller. Unterm Strich rein überraschendes Ergebnis, sage ich mal, auch wenn natürlich die Deutlichkeit schon hervorsticht. Es ist ein plus 17, du sagst es halt, zur Halbzeit war eigentlich alles in großen Anführungszeichen noch in Ordnung aus Vipers Sicht. Da waren es minus 6, da war Dortmund, sage ich mal, im normalen Modus und dann sind sie halt einfach noch 3-4 Gänge in der Lage gewesen, hochzuschalten. Dazu auch wieder Ten Holte eine starke Partie gemacht mit knapp 39% Fangquote und Larissa Schutrups, die kann einem fast ein bisschen leid tun, denn die 42 Tore, ich habe nicht die genaue Anzahl an Würfen im Kopf, aber es war nicht so viel mehr. 17% Fangquote ist natürlich auch bei allem Respekt dann unterirdisch und gerade gegen den BVB dann so eine Leistung oder so eine Tagesform zu erwischen, ist halt dann auch einfach, vielleicht so ein bisschen der letzte Tropfen, der das Fass dann so ein bisschen überquellen lässt, ne?
Ja, natürlich. Ich meine, wenn du gegen Dortmund gewinnen willst, dann muss halt alles passen, gerade für die Bad Wildungen-Weipers. Und in diesem Spiel ist in dem Fall nicht viel, sonderlich viel zusammen. Ich meine, du hast angesprochen, die Zahlen sprechen ja nicht dafür, dass es so sonderlich überragend gewesen ist. Ein bisschen vornehmen kann man vielleicht Annika Ingenpass, die ein tolles Spiel hatte, 7 von 8 Tore beim Kreis gehabt. Also wirklich ein tolles Spiel von ihr. Aber ansonsten, da hat man doch wirklich dann schon den klaren Unterschied dann dort gesehen. Einen klaren Sieg eingefahren haben auch der SG BBM Bietigheim gewinnen bei den Flames, also bei der HSG Benz im Auerbach mit 32-27 und ich halte mich jetzt zurück, Patrick, in eine Ergebniskrise anzudichten.
Wollen wir einfach so 3 Minuten Grundrauschen lassen, ja? Nein, also auch da zur Halbzeit so ungefähr ähnliches Bild, es waren halt dann plus 5, 14-9 auswärts, rollt, also rollt natürlich, klar, wir haben vor einigen Wochen schon hier da gesessen und ein bisschen so drüber gesprochen, dass das Gefühl eben auch vielleicht, und ich glaube auch, das war wirklich so, dass die Kraft ein bisschen gefehlt hat oder nachgelassen hat einfach. Die Ergebniskrise, da möchte ich mich an der Stelle nochmal ganz deutlich von Sebastian Mühlenhof distanzieren, die war natürlich komplett von dir. Also ey, ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dazu irgendwas gesagt habe. Wenn, habe ich es bestimmt revidiert oder ich habe dagegen argumentiert. Nein, also ein Spiel im normalen Modus, sage ich mal. Auch da für mich die auffälligste Spielerin, diejenige, die bei den Verliererinnen auf dem Platz stand, mit Lisa Friedberger, 7 aus 9, starke Partie gemacht.
Jetzt ist noch dazu, ja.
Ja, aber auch da, glaube ich, unterm Strich, also 5 Tore zur Halbzeit, 5 Tore am Ende. Ich glaube, es ist ein Ergebnis, was okay ist. Ich glaube sogar auch, dass es ein Ergebnis ist, was vielleicht auch für Bensheim Auerbach gar nicht so unokay ist, um das mal so ein bisschen schwammig auszudrücken vielleicht. Minus 5, ich glaube schon, dass es, ja, man ist nicht zerfallen halt, ne?
Genau, ich denke, das ist, glaube ich, aus Sicht der Flames mit Sicherheit ganz gut. Es ist halt, wie gesagt, man war halt mal, war irgendwie so ein bisschen Schlagweite, zwar nicht wirklich so nah dran, um Bietigheim gefällig zu werden, aber man war halt zumindest über eine gewisse Zeit einfach dran. Also ich glaube, das ist, glaube ich, für sie ganz in Ordnung. Und dann lass uns noch so das letzte, ein bisschen klarere Ergebnis besprechen. Das Spiel Thüringer HC gegen TSV Bayern für Leverkusen, und der Thüringer HC gewinnt in Leverkusen mit 33-27 zur Halbzeitstand, noch ausgeglichen 17-17. Also von daher, das war doch durchaus ein, ja, spannenderes Duell, auch wenn sich der THC mit denen durchsetzt.
War spannend, dann auch relativ deutlich dann halt in der zweiten Halbzeit, ne? Ich meine, dann plus 6 sozusagen für sich entscheiden können das Ganze, und dann steht es 33-27 am Ende. So ein bisschen entgegengesetzte Formkurven. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Wochen das erste Mal so, als die Tabelle, sage ich mal, die ersten Interpretationen zuließ, draufgeschaut habe, und da war Leverkusen schon noch ein bisschen weiter oben, meine ich mich zu erinnern. Der THC jetzt nicht viel weiter unten, aber eben hinter dem BVB auch noch angesiedelt. Und jetzt ist es halt so ein bisschen so, der THC ist ja gut rausgekommen aus der ganzen EM-Geschichte sozusagen, und ja, vor allem der Liga eben, und rollt und funktioniert und hat sich eben jetzt auch am BVB vorbeigeschoben. Und auf der anderen Seite die Leverkusenerinnen, die rutschen so ein kleines bisschen ab, jetzt noch nicht in den Bereich, wo es gefährlich wird, aber auch da, sage ich mal, wir kommen noch zu den Ergebnissen, Sebastian, heute, die da, sage ich mal, eben ja, ein bisschen überraschender aussahen als noch vor einigen Wochen oder Tagen vielleicht sogar erwartbar. Deswegen also auch da, das wird dann hinten raus ein bisschen eng, weil eben auch hinten plötzlich Leute anfangen oder Spielerinnen anfangen und Vereine anfangen zu punkten, wo man es gar nicht so erwartet hätte. Was ein Teaser.
Ja, was ein Teasing. Ja, da hast du mich schon sehr, sehr gut vorweggenommen, denn wir haben da wirklich einige Ergebnisse von kleineren Teams gehabt, beziehungsweise einem kleinen Team, was eigentlich ein bisschen größer ist, worauf wir jetzt eingehen wollen, Sportunion Neckarsulm, die mit 3 Toren verlieren gegen TuS Metzing. Also da hat man auch das Potenzial gesehen. Klar, Sarah Wachter nicht mit dabei. Auch Luisa Schulze, die ja nicht mehr mit dem Kader ist, die ja also mit sofortiger Wirkung nach Metz gewechselt ist, nach Frankreich, nachdem man da so ein bisschen, wie man so gehört hat, so ein bisschen Rumore reingegeben hat, dass man nicht so ganz zufrieden gewesen ist, ich glaube von beiden Seiten mit den, wie es gelaufen ist am Ende, und da hat man ihr dann diese Möglichkeit erlaubt, dass sie dann wechseln darf nach Frankreich. Trotzdem jetzt mit dem Spiel gegen Metzing, man war nah dran. Ich denke, das ist genau so eine Leistung, die man sich jetzt auch erhofft von Neckarsulm, dass man dann auch jetzt mit leichteren Gegnern dann ein bisschen aus diesem Tabellenkeller sich rauskämpft.
Ja, war ein absolut Schritt in die richtige Richtung und auch, glaube ich, eine absolut positive Entwicklung, weil man darf auch eins nicht vergessen, ich meine, Metzingen, das war sicherlich vor der Saison so eine Mannschaft, wo du ganz klar aus Neckarsulmer Sicht gesagt hast, das ist eigentlich eine Truppe, die sollten wir schlagen mit der Ambition, die wir haben, nämlich mit dem Ziel, europäisch anzugreifen. Das heißt, das war eigentlich so ein Team mit Kragenweite, dann ist die Saison komplett nach hinten losgegangen, das haben wir ja alle mitbekommen in den letzten Wochen. Und auf der anderen Seite, Metzingen rollt auch sehr, sehr stark eigentlich durch die aktuelle Saison, vor allem durch die letzten Wochen eben auch ein bisschen beflügelt durch den Sieg im Pokal, meine ich, ne, gegen den THC. Also da läuft es richtig, richtig gut. Davon abgesehen haben sie für mich mit einfach den geilsten Fanshop der ganzen Liga. Also ich will irgendwann so ein Tussis-Shirt in Pink haben einfach. Vielleicht, wenn jemand das aus Metzingen hört, ne, Adresse, ich bin anschreibbar in den sozialen Kanälen, ich melde mich gern zurück. Also die spielen stark auf momentan, und da nur in Anführungszeichen mit minus 3 zu verlieren, gemessen an den Vorzeichen, ja, es macht Mut, und das muss auch mal reichen vielleicht, gemessen an den Leistungen der letzten Wochen. Ja, natürlich sagen Mathematiker vielleicht, könnt ihr euch nichts kaufen von, sind trotzdem keine Punkte. Ist richtig, aber ich glaube, da kannst du wirklich mal ein bisschen sehr viel mitnehmen sozusagen. Denn wie gesagt, wir haben es oft genug thematisiert, es geht hier nicht mehr um Europa und um Platz 1 bis 4 oder so, sondern es geht einfach darum, die Saison bestmöglich vernünftig, seriös zu Ende zu spielen, und das so, dass man vielleicht überhaupt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat, und das sehr, sehr schnell.
Und die nächsten beiden Gegner sind ja auch machbar, ne? Jetzt am Samstag spielen sie daheim gegen Leverkusen, dann die Woche drauf müssen sie zu Sachsen-Zwickau, die auch alle mit ihnen ein bisschen weiter unten stehen, also von daher kann man jetzt in den nächsten 2 Wochen da sich da schon so ein bisschen weiter von dieser Gefahrenzone so ein bisschen abkoppeln. Ja, Gefahrenzone ist mit Sicherheit auch das Thema für die nächsten Spiele, mit denen wir uns steuern, und wenn wir Sachsen-Zwickau schon erwähnen, dann müssen wir deren überragende Leistung erwähnen, die sie gezeigt haben. Beim Buxtehude SV als absoluter Underdog reingegangen, Ja, und fast gewonnen. Verlieren am Ende 26-27. Enorm bitter. Dafür, dass es eigentlich super gut gelaufen ist, aber dann halt in den letzten 3 Minuten keinen Treffer mehr erzielt, sodass dann Buxtehude in der Schlussminute dann ja den Sieg sichern kann.
Ja, war gut voll die Hütte auch, ne? Knapp 2.500, ganz grob gerundet waren drin. War ein schöner Kessel, so kurz vor Silvester. Ja, ne, Zwickau hat sogar geführt zur Halbzeit, ne? Glaube ich mit einem, 17-16 und ist schade. Ich komme ja immer so ein bisschen mit dann drauf zurück auf das ganze Thema der Vorsaison. Das ist ja auch, sage ich mal, sehr knapp, weil überhaupt die Klasse gehalten zu haben und dass das ja auch immer so eine Mannschaft ist, wo du weißt, da muss extremst viel zusammenpassen. Bei den Männern so ein bisschen, so wie GWD Minden, ne? So ein bisschen extremst viel Kampf und die können auch Handball spielen, aber die kommen halt vor allem über die Emotionen und da ist es hinten raus immer extrem knapp. Bei Minden hat es auch gereicht letztes Jahr, ähnlich war es bei Zwickau eben bei den Damen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das unterm Strich halt trotzdem reicht am Ende. Es kann definitiv reichen, das hat die Leistung auch belegt, definitiv gegen Buxtehude. Nur auch da ist eben, ne, du stehst aktuell bei 3-17 Punkten und irgendwann noch ist Zeit, weil eben die Teams davor, die da knapp davor stehen, auch nicht wirklich sahnig spielen. Aber irgendwann musst du auch mal dieses Momentum ein bisschen dir erzwingen, auch mal so einen großen vielleicht zu kippen und auch mal so ein Spiel irgendwie für dich zu entscheiden. Gerade auch dann, Sebastian, wenn direkte Konkurrenten halt das eben auch andersrum mal so machen.
Genau, gerade dann, wenn sie es halt schaffen. Ich meine, Sachsen-Zwickau hatte ja sofort unentschieden gegen Oldenburg 26-26, wo sie ja auch schon nah dran gewesen sind. Also das können sie mit Sicherheit positiv mitnehmen. Aber du hast halt recht, wenn du dann halt auf den direkten Konkurrenten schaust, und das ist halt der VfL Waiblingen aktuell, müssen wir sagen, wir haben es so ein bisschen ja angedeutet, dass passieren könnte. Waiblingen gewinnt.
Du kannst ruhig mal ein bisschen auf den Tisch hauen. Wir haben es journalistisch perfekt
vorbereitet.
Mal vorbereitet und prophezeit. So, das ist meine Ausführung.
Ja, das ist es ja auch. Wir haben gesagt, da haben Oldenburg den Mittag unentschieden, da ist vielleicht was möglich für Waiblingen und genauso ist es eingetroffen. Also,
die Waldfee war da was möglich.
Ja, da war ganz, ganz viel möglich und vor allem, man sieht halt auch, ja, sie haben endlich mal eine gute Wurfquote an den Tag gelegt, fast 70% der Würfe haben sie getroffen und da können sie dann auch da mithalten gegen eine Mannschaft Oldenburg, die so ein bisschen auch jetzt nach einem guten Start so ein bisschen am Wackeln ist und das haben sie ja sehr, sehr gut ausgenutzt, diese Chance und kommen dann wirklich mit einem guten Erlebnis zum Saisonende, zum Jahresende nochmal jetzt in die nächsten Wochen reingehen. Also das ist etwas, was ganz, ganz viel Hoffnung macht für die Waiblingerinnen.
Ja, zumal du eben auch aus einem Rückstand das Ganze noch gedreht hast. Ne? Du bist mit einem Rückstand rein in die Halbzeit und dann war es. Und das wird man mir in Waiblingen nachsehen, weil es einfach Fakt ist, in den letzten Spielen beziehungsweise den bisherigen Spielen in dieser Spielzeit oft eben auch so, dass halt dann irgendwann die Kraft weg war und dass du einfach komplett zerfallen auch bist. Und das bist du hier eben nicht. Das bist du einfach nicht. Und du hast halt deinen Stiefel zu Ende gespielt und weitergespielt. Hattest eben auch das Glück, dass zum Beispiel eine Toni-Luisa Reinemann zwar beste Werferin ist bei Oldenburg. Ne? Ich meine, die haben trotzdem 33 Mal gescored mit und sie eben 10 Treffer davon. Aber eben auch nur knapp die Hälfte. Und also von 18 sozusagen, da nur 10 drin waren als Top-Werferin. Obwohl die Quote, und die möchte ich mal auch... Ich möchte dich mal motivieren dazu, die Torhüterin-Quote aufzumachen. Da muss ich echt sagen, das habe ich bisher in der Saison noch nicht so gesehen. Also das war halt, auch, also bei allem Respekt, von allen Seiten ziemlich schwaches Torhüterin-Spiel. Also daran kann es nicht gelegen haben. Deswegen war es vielleicht auch so ein Offensivspektakel. Aber unterm Strich hat es für Waiblingen gereicht. Und damit sind sie auch ran, bis auf einen Punkt jetzt, an Zwickau. Und ja, du hast gesagt, ne? Zwickau hat ein bisschen Druck von hinten bekommen, weil ein Sieg noch von Waiblingen, dann sind es 4. Und dann hast du zwar noch ein horrend negativeres Torverhältnis als Neckarsulm und Zwickau, aber du bist halt nicht mehr mit einem Spiel automatisch schon wieder extrem in Schlagdistanz und nicht mehr so extrem in der Bredouille wie vorher.
Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall sehr hilfreich gewesen und auch wenn die Torhüterinnen nicht gut gewesen sind, bei Waiblingen war es halt dieses kleine bisschen besser, 3 Paraden mehr. Das kann natürlich am Ende in so einem Spiel natürlich auch dann schon eine kleine Rolle spielen, aber ja, natürlich, das war jetzt nicht ein Spiel der Torhüterinnen, sondern das war wirklich mehr so eine Offensivstart und das ist auch mal, glaube ich, für die Waiblingerinnen ganz gut, dass sie da auch mal mithalten können, dass sie mal über 30 Tore erzielen, 35 Buden, das ist etwas, was man sehr, sehr gut mitnehmen kann und ja, wir hatten es gerade mit Buxtehude, die nur knapp gewonnen haben gegen Sachsen-Zwickau. Buxtehude muss jetzt nach Waiblingen. Also das ist doch jetzt quasi ja wieder prädestiniert, Patrick, dass es jetzt das nächste Überraschung gibt.
Denkst du, du willst das ganze Spiel nochmal spielen?
Ich will es nochmal spielen.
Ah, wie gesagt, da kommt ja wieder so ein bisschen, ich bin ja gebürtiger Sachse, und da kommt wieder so ein bisschen Lokalkolorit raus. Und natürlich bin ich dann per se mehr auf Seiten von Zwickau. Aber ich sag mal so, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin per se für den Underdog. Deswegen, also ich nehme es gerne so mit. Also ich habe überhaupt nichts gegen massive Spannung vorne und gegen massive Spannung hinten und bitte noch im Mittelteil irgendwo. Also es darf einfach knallen von mir aus die ganze Zeit und überall.
Auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir. Ich bin sehr gespannt, wie das wird an dem Samstag. Das werden jetzt hier tolle Spiele. Zum Abschluss wollen wir natürlich noch auf das letzte Spiel vom Freitag werfen, der Partie HSG mit Lippe gegen SV Union Halle Neustadt. Auch da knappes Spiel. Neustadt oder Halle Neustadt führt zur Halbzeit mit 14-13. Am Ende verlieren sie knapp mit 27-29. Aber auch da hat es gezeigt, dass man auch wirklich an guten Tagen, also können die kleinen Teams auch die großen Favoriten so ein bisschen ärgern.
Ja, definitiv. Und das liegt dann eben auch so ein bisschen an der Torhüterleistung. Wie gesagt, gerade an solchen Tagen, wir haben es gerade thematisiert mit Annika Gooday. Aber der Vollständigkeit halber 34%. Die haben am Ende zwar nicht ganz gereicht, aber die zeigen eben, dass es reichen kann. Gerade auch wenn selbst die, also wenn das favorisierte Team, in dem Fall die Blombergerin, da nicht so ein gutes Toto-Duo an dem Tag stellen von den Prozenten mit 25% und 20%, kann so ein Spiel eben auch schon eng machen. Natürlich, klar, dann ist vielleicht auch die individuelle Qualität noch ein kleines bisschen höher bei Blomberg-Lippe. Als eben bei Halle Neustadt. Aber auch das, sage ich mal, für Halle, glaube ich, ein okayes Ergebnis. Und Halle allgemein auch jetzt, von dem, was ich bisher in der Saison gesehen habe, ist keine Mannschaft, stand jetzt, auch wenn sie auf Platz 9 stehen, wo ich mir großartig Sorgen machen muss irgendwie, weil das in den meisten Fällen keine extrem krassen Pleiten sind. Weißt du, wie ich meine? Also das sind jetzt keine Kanter-Niederlagen sozusagen.
Ja, definitiv nicht. Und ich meine sowieso, du hast angesprochen, Annika Gooday, überragendes Jahr bisher, 114 Paraden schon, also im Schnitt hat sie 11,4 Paraden. Das ist eine ganz, ganz starke Leistung von ihr und wirklich ein ganz, ganz wichtiger Garant auch. Klar, natürlich, jetzt in diesem Fall jetzt zwar nicht gereicht, aber trotzdem, sie ist eine wichtige Spielerin in diesem Kader und hilft natürlich auch dabei, dass man sich so ein bisschen natürlich auch nach unten so ein bisschen absichern kann, dass man halt nicht zu sehr in große Abstiegsnöte gerät. Jetzt mit 7-13, Platz 9, da ist man schon in einer gewissen komfortablen Position. Klar, man kann so nicht drauf ausruhen, aber man ist zumindest auf einem guten Weg, zumal ja auch die Plätze über ihn noch nicht ganz so weit weg sind. In Platz 7, Platz 6 ist ja noch auf jeden Fall in Reichweite. Also von daher, da wird es mit sich dann spannend zu schauen, wie weit der Halle Neustadt dann in den nächsten Wochen sich dann schlagen wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und haben noch einiges zu besprechen, unter anderem das Thema UEFA Krems. Wir hatten es schon drüber gesprochen gehabt, über deren Spiel in der European League, was massive Wellen geschlagen hat. Und jetzt gibt es die Entscheidung und da gibt es massive Kritik daran und natürlich noch ein paar Personalien. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf. Euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns noch natürlich mit weiteren Themen beschäftigen im Handballsport und wollen uns mit der Thematik beim UHK Krems beschäftigen. In der European League oder im European Cup, es ist ja vielmehr richtig, haben wir schon darüber berichtet gehabt, dass es dort diesen Vorfall gab mit dem Spiel mit dem serbischen Vertretern Novodina Novi Sad, wo es auch entsprechend viele heftige Vorfälle gegeben hat, die Fans der Serben aus der Halle begleitet worden sind und man ist nicht angetreten danach aus österreichischer Sicht und wir haben jetzt das Ergebnis bekommen vom ERF und was sollen wir sagen? Die ERF hat entschieden, dass Krems dieses Spiel verliert mit 0-10 Tore, eine Geldstrafe von 7.500 Euro bezahlen muss und damit auch ausgeschieden ist. Und weiterhin haben sie mitgeteilt, dass der Verein alle Kosten und Schäden, die den Teilnehmern, den Veranstaltern der ERF und deren Vertragspartner entstanden sind, entsprechend auch zu übernehmen. Auf der Seite für die serbische Mannschaft gibt es 15.000 Euro Strafe, wobei die Hälfte des Betrages zur Bewährung ausgesetzt wurde für die kommenden 2 Jahre. Und zudem gibt es ein Zuschauerverbot in den beiden Heimspielen, die dann jetzt noch anstehen im europäischen Wettbewerb. Patrick, diese Entscheidung hat natürlich für viel Kritik gesorgt, weil natürlich die Österreicher durch ihre Nichtantreten klar schon ein bisschen dafür so eine Entscheidung gesorgt hatten, aber natürlich trotzdem für ihren Mut jetzt so ein bisschen bestraft worden sind, beziehungsweise für ihre Courage halt dort nicht anzutreten. Wie siehst du das, zumal ja auch die Österreicher ja auch schon gesagt haben, dass sie Berufung einlegen wollen?
Also, ich hole mal ein bisschen aus. Wo ich überhaupt nicht mit klarkomme, ist die Verhältnismäßigkeit der beiden Strafen, weil ich bin jetzt nicht, wie gesagt, nicht super tief drin in dem Strafenkatalog des EHF. Ne? Ich kenne das mehr nur aus dem Fußball, kann das da ein bisschen besser einordnen, wie da die Zahlen sind und die Summen, die gezahlt werden müssen für Vergehen A, B, C, X, Y, Z. dass die Strafe an sich gleich ist in der Höhe mit 7.500 Euro, das finde ich wirklich lächerlich. Also das ist wirklich eine Sache, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht und da bilde ich mir eben auch ein, hat der EHF innerhalb seiner eigenen Kataloge und Zeitschriften, wo auch immer das ganze Zeug drinsteht mit den Regularien und die ganzen Verbandsinhalte. Genug Möglichkeiten, behaupte ich jetzt, wie gesagt, nur meine Meinung ist eine Behauptung, um da entsprechend auch ein bisschen taktvoller vielleicht eine Strafe auszusprechen, die schon ganz klar zeigt, wo steht auch der EHF mit seinen Werten und Prinzipien innerhalb des Handballkosmos. Ich kann verstehen, menschlich, dass der EHF sagt, ja, aber wir müssen auch Krems mit einer Strafe belegen, denn wir wollen alle gleich behandeln und wenn im Strafenkatalog eben drinsteht und wir diese Satzungen haben und diese ganzen Regeln, dass beim Nichtantritt das so und so gehandhabt wird, dann gilt das rational erstmal für alle und ich glaube, oder ich denke, du wirst mir zustimmen, auch wenn wir beide vor Gericht stehen, würden wir gerne nach einem entsprechenden Recht beurteilt werden wollen und nicht nach der Emotion von den ganzen Leuten, die im Raum sind, von den Anwälten, von den Richtern, von irgendwelchen, sage ich mal, Fans ringsrum. Da bin ich per se froh drum, dass man auf die Faktenlage guckt und guckt, okay, was steht halt in der Satzung drin. Ich kann aber den Unmut komplett verstehen, dass man dann sagt, wie kann das sein in so einem Fall, auch weil jetzt hier eben von Rassismus plötzlich die Rede war, das war mir noch nicht so gewahr. Wir hatten ja vor allem über diese Beleidigung und sowas gesprochen und über Körperverletzungsdelikte mit Anspucken etc. pp. Wenn da auch Rassismus noch eine Rolle gespielt haben sollte, in welcher Form auch immer, ist es nochmal eine ganze Ecke ekelhafter. Da finde ich es halt schwierig, weil natürlich hat auch der bei allem Verständnis und auch Verständnis für Krems, die natürlich sagen, wir haben da nicht groß nachgedacht, sondern wir wollten innerhalb unserer Prinzipien und Werte für Toleranz und sowas handeln, weil wir auch die Verantwortung haben vor unseren Fans, vor unseren Spielern und vor unseren Mitgliedern. Das stimmt alles und das sehe ich auch komplett so ein. Nur hat der Verband auch die Verantwortung, Regeln für alle gleich umzusetzen und das demnach auch ein bisschen rationaler zu bewerten und eben drauf zu schauen, ohne die große Emotion. Was sagt denn das, wenn ein Spieler, wenn eine Mannschaft nicht anreist zu einem Spiel? Rein faktisch. Und wenn man da trocken, emotionslos reinguckt, heißt das, die Partie wird so und so gewertet. In Summe ist das das Ausscheiden von Krems, was ich rational verstehen kann, auch wenn ich ein komplett emotionaler Typ bin. Aber es muss halt trotzdem irgendwie, der Verband muss es halt auch für sich verargumentierbar halten, irgendwie nach außen, um ganz klar halt auf sich selbst zu schützen und zu sagen, ey, das sind die Regeln, wir setzen die Regeln um. So wie sie bei uns eben in der Satzung drinstehen. Und diese Regeln gelten für alle, auch wenn der moralische Grund sicherlich ehrbar ist ohne Ende. Aber deswegen greifen wir trotzdem zum Wohle aller in diesem Kosmos auf die gleichen Regeln für alle zurück. Das ist meine Meinung. Wie siehst du es?
Ja, also man hat es ja auch gesehen, es ist ja in Österreich ein größeres Thema. Der Generalsekretär Martin Hausleitner hat sich ja auch dazu geäußert gehabt und da hieß es ja auch, also er hat es erzählt, ich zitiere das jetzt, er gesagt hat, gesagt, die ERF hat nach dem Spiel eine Sachverhaltsdarstellung erbeten. Dabei haben die Kremser ohne Not sofort mitgeteilt, dass sie zum Rückspiel nicht antreten werden. Das war taktisch nicht Zug um Zug gedacht. Das ist halt genau das, was du halt ansprichst. Das ist diese ja nüchterne Herangehensweise dessen, was dort passiert ist. Also klar, natürlich, der EHF hat das mit Sicherheit ein bisschen mitbekommen, aber wollte natürlich dann auch genauere Details von vor Ort haben, weil natürlich die vielleicht das nur im Livestream gesehen haben. Da kann man dann auch verstehen, okay, ne, wir möchten halt gerne die Sichte von allen natürlich haben. Ne? Schiedsrichter, Spieler, Vereine, was dort genau abgelaufen. Weil natürlich auch sie sich natürlich ein allumfassendes Bild machen müssen, was ich auch verstehen kann. Ist ja auch komplett richtig. Und ich glaube, da haben die Kremser vielleicht ein bisschen, auch wenn sie es richtig gemacht haben, persönlich finde ich absolut richtig, was sie entschieden haben, nicht anzureisen, aber vielleicht dann diesen zweiten Schritt vor dem ersten gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir reisen definitiv nicht an, bevor sie halt dieses genau erklärt haben. Ich glaube, das ist das, was der ERF dann zu dieser Entscheidung geführt hat, zu sagen, okay, gut, das ist halt so jetzt gewertet. Ich bin aber der Meinung, dass es halt so nicht geht. Natürlich, weil ich meine, das ist halt, das Problem ist, wenn du es erst erklärst. Ne, wir kennen ja die Mühlen von Verbänden, die sind eher langsam mahlende Mühlen. Und das Problem ist, dass ja dieses Rückspiel direkt in der Woche drauf stattfindet, muss ja eine schnelle Lösung her. Und ich weiß nicht, ob du, wenn du erst den Sachverhalt erklärst, dass du dann schon bis zu dem Tag eine entsprechende Antwort bekommst. Dass du dann halt, dass dann halt sagst, okay, gut, dann gibt es halt eine Verspätung oder einen Spieler auf neutralem Boden, je nachdem. Deswegen, ich kann die Kremser Umnot auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin sehr gespannt, was die Berufung erreichen wird, weil ich weiß nicht, ob das Gericht dann dem folgen will, zu sagen, okay, hier, wir haben hier wirklich einen Vorfall, was halt natürlich auch im Handball so nicht gegeben wird. Also es gibt ja gar keinen Präferenzfall, worauf du dich berufen kannst, weil sowas gab es ja einfach bisher noch nicht.
Ich glaube, ja, also dann sind wir uns ja einig, moralisch, ethisch bin ich komplett in Österreich, das ist keine Frage. Bin auch aber bei dir eben, ne, dass man natürlich eine Schnellschussreaktion vielleicht sich ein bisschen auch dazu provozieren lassen hat, was ich aber auch nachvollziehen kann.
Natürlich.
Gar nicht die Frage, nur ich glaube, vielleicht ist es der Grundtenor, auf den wir uns vielleicht einigen können, zu sagen, diese Geldstrafe, die man, glaube ich, hätte ein bisschen mit mehr Empathie, ja, Fingerspitzengefühl, bisschen besser ausbalancieren können, also mit wesentlich mehr Wichtung in Richtung Novotny Sad.
Definitiv, weil es sind ja deren Fans, muss man sagen, deren, genau, Fans haben dafür gesorgt.
Und dann die Geldstrafe so hoch anzusetzen für Nicht-Antreten, das mag vielleicht auch hier und da so stehen, da kann man vielleicht eben ein bisschen noch eben, um zu zeigen, ey, wir sind bei euch und wir teilen diese europäischen Werte und wir stehen auch dazu und die sind uns auch wichtig. Deswegen wird das entsprechend nuanciert angepasst, wenn es eben die Satzung hergibt. Auf der anderen Seite, rein rational und regulativ, möchte ich ja natürlich, wie gesagt, dass Staaten, dass Verbände, dass einfach alle so arbeiten, dass es für alle gleich fair ist. Und wenn du dann, sag ich mal, dann könnte sich jetzt jedes andere Team auf emotionale, moralische Gründe berufen, die halt auch empirisch schwer einfach messbar sind und greifbar sind, wenn die in den folgenden Jahren vielleicht wegen irgendwas nicht antreten können, weil der beste Spieler fehlt, ja, wir treten nicht an, weil, und dann fällt dir irgendwas, ich bin ein bisschen böse, dann fällt dir irgendwas ein im Hinspiel oder sowas. Und dann kannst du sagen, ja, aber es gab doch damals in Krems auch dieses Urteil, wo über Moral entschieden worden ist und über Ethik dahinter und nicht rein faktisch nach der Satzung des ERF, der ERF. Und da bin ich, wie gesagt, der Meinung, dass es auch Krems das einfach akzeptieren muss und dass das zumindest rational eine Entscheidung ist, die ich nachvollziehen kann. Wie gesagt, mit dem Hinweis, Thema Summe und Bestrafung hätte man ein bisschen empathischer sein können, vielleicht auch müssen.
Ja, vielleicht gibt es dann auch bei dem Berufungsgericht, dass man wirklich diese Geldstrafen vielleicht nochmal anpasst. Kann ja auch sein, ne? Wir wissen es ja nicht, dass man dann vielleicht auch sagt, okay, dass vielleicht dann Novi Sad für die Schäden, die auch die Fans da teilweise verursacht hat, noch ein bisschen aufkommen
muss. Oder für die Verfahrenskosten oder so. Weißt du, ich meine, es gibt, genau, das kann man ja vielleicht alles noch ein bisschen handeln. Also,
ja.
Weil ich glaube auch, also das ist, glaube ich, auch eine Sache. Wie gesagt, die Spieler haben sich wohl fair verhalten und auch die Trainer des Staff von Novotny Sad. Aber unterm Strich haben die natürlich, also sind die schon da extrem entspannt raus. Also, ja, na, natürlich, beim Handball ist so, zwei Heimspiele nicht ausverkaufen können. Die Zuschauereinnahmen sind ein viel größerer und wichtigerer Part beim Handball sicherlich als in anderen Sportarten. Aber, also, wenn es mehr nicht ist, also, ja, ist gediegen, sagen wir mal so.
Ja, ich denke, da hätte man durchaus ein größeres Statement von der EF setzen können.
Ja, auch eine Äußerung vielleicht, weißt du, auch ein bisschen eine moralische, ja, ethische Äußerung zumindest, dass man sagt, ey, also
Mitgefühl mit den Menschen, ja, und zum Beispiel.
Wir handeln zwar so, wie es die Satzung sagt, aber seid euch gewiss, wir haben diese Werte, wir vertreten die und wir leben die auch und bla 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 bla. Weil das kam ja auch nicht so richtig und dann ist es halt schon wieder, wo ich mir denke, ja, schwierig.
Genau, das ist es nämlich. Also ich denke, da muss man vielleicht auch mit Sicherheit nochmal drüber nachdenken, ob man da auch dann aus diesem Prozess vielleicht lernen kann, dass man dann in solchen Fällen, falls sowas nochmal passieren könnte, dass man da zu einem schnelleren Austausch zwischen Verband und Verein einfach forcieren kann, damit man dann auch da nicht wieder in solche Situationen reingeraten, wo dann natürlich bei der einen Seite Frust entsteht, obwohl sie eigentlich das moralisch Richtige getan haben, wie wir es ja gesagt haben. Das wäre vielleicht noch eine Option, wo man da sicher drüber nachdenken sollte bei der ERF. Dann lass uns dann ja zum Abschluss ein bisschen auf, ja, schönere Themen zu sprechen kommen, oder zumindest auf sportlichere Themen zumindest. Lass uns wegwerfen, denn es gibt nämlich noch einen Wechsel in der Handball-Bundesliga, über die wir sprechen müssen, und zwar ist es jetzt fix, dass Moritz Preuß den Verein verlassen wird, im SC Magdeburg, haben den Vertrag aufgelöst, war sowieso klar, dass er im Sommer gehen wird, und ja, was soll man sagen, Patrick, er kommt nach Leipzig.
Ja, ich freue mich. ich habe ja meine Ohren überall, ne?
Das wusste ich schon immer.
Ich gebe mir zumindest Mühe, ja, nicht schon beim Handball überall. Ich gebe mir zumindest Mühe. Tatsächlich ist es an mir tatsächlich ein bisschen vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht damit gerechnet unbedingt, weil ich auch jetzt nicht unbedingt der Meinung war, primär, dass das auf der Kreisläuferposition extrem was getan werden muss. Er hat ja auch nur in Anführungszeichen nur einen Vertrag bis 2024. Ja, auch wenn er jetzt schon gültig ist sozusagen und quasi anderthalb Jahre quasi hier in Leipzig ist. Am 13.01., glaube ich, startet Leipzig in die Wintervorbereitung. also in die Vorbereitung auf die Rückserie. Da ist er quasi mit schon am Start. Ja, er ist ein Siegertyp, ne? Ich meine, vor allem gemessen an der letzten Saison hat er einiges mitgenommen, sicherlich. Die European League hat er gewonnen, unter anderem auch 21. Er hat die Meisterschaft gewonnen mit Magdeburg. Ist jemand, der sozusagen auch, ja, auch da Teile zu beigetragen hat. Mit 27 auch noch relativ jung, der auch noch ein bisschen Schaum vom Mund hat, der Bock hat, was zu erreichen. Wo man natürlich jetzt drüber diskutieren kann, ist Leipzig ein kleiner Rückschritt, rein vom Namen vielleicht und vom aktuellen Niveau. Aber er wird dann auch sicherlich mehr Spielzeit bekommen, das glaube ich dann schon in Leipzig. Wie gesagt, ist ja auch von der ganzen Personalie, Verletzungssorgen und Marco Marmic etc. pp. Ja, sicherlich eine gute Idee, eben bis 2024 mit einem relativ kurzen Vertrag auszustatten, weil du hast für mich noch auch Maciej Gebaya einfach am Kreis, der für mich an einem guten Tag wirklich herausragend ein guter, sagen wir mal, ein sehr gehobener Bundesliga-Kreisläufer, ist.
Ja, Kreisläufer ist richtig, genau.
Genau, ja, ich war gerade komplett irgendwo am Abdriften, keine Ahnung. deswegen, das könnte gut funktionieren. Dazu hast du ja auch, sag ich mal, jemanden, den er schon kennt, mit dem Simon Ernst im Verein. Die haben ja in Dormagen schon zusammengespielt und in Gummersbach und auch schon 2012 die U18 EM gewonnen zusammen. Deswegen, also da freue ich mich drauf und bin sehr gespannt. Ist jemand, der kommt mit einer großen Bundesliga-Erfahrung, 231 Spiele, 434 Tore und tut, glaube ich, gut. Ob es über 2024 hinausgeht, weiß ich nicht, wie da der Plan vom SCDFK ist. Aber auch was ich so gelesen habe, muss ich sagen, bei Instagram und Co., beim SCDFK drunter, es freuen sich sehr viele.
Ja, und vor allen Dingen ist auch für ihn ganz wichtig, dass er halt wieder Spielzeit bekommt. Ne? Er hat ja schwere Verletzungen gehabt, hat letztes Jahr nur 11 Spiele gehabt aufgrund der Verletzung. Also das ist ja für ihn das Wichtige, dass er jetzt einfach wieder in die Spielpraxis reinkommt, dass er mehr Spiele absolvieren kann, dass er einfach ja wieder die Möglichkeiten kommt, sich zu beweisen, seine Qualität unter Beweis zu stellen. Denn ja, das muss man halt auch sagen, in Magdeburg war er halt der dritte Mann. Natürlich, klar, du hast die Position ist sehr, sehr gut besetzt dort bei Magdeburg. Deswegen war es für ihn einfach sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, ich möchte halt hier nochmal jetzt wieder ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Deswegen war es ja auch schon eigentlich schon klar, dass er irgendwo hinwechseln wird noch in diesem Winter oder in dieser Periode noch. Ja, es war eigentlich, glaube ich, mitten spekuliert worden, aber natürlich ist Leipzig nochmal das bisschen Bessere. Und dann, wie es über 2024 aussehen wird, wird man einfach schauen. Das ist auch mit Marino Maric noch mit Sicherheit das Thema, wie weit er dann auch eine Rolle spielt. Also da wird es jetzt mit Sicherheit einen spannenden Kampf, vielleicht auch ein bisschen Hintergeballer geben, wo Preuß sich auf jeden Fall was zutrauen würde. Für mich auch eigentlich der leicht bessere Spieler offensiv. Maric ist ein bisschen besseren Defensivspieler, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich denke trotzdem, Moritz Preuß, wenn er wieder in Topform finden kann, da ist er auf jeden Fall jemand, der dann das Team auf jeden Fall auch bereichern kann. Das ist ganz wichtig, genau.
Ja, der Wechsel nach Leipzig reizt mich sehr, um endlich wieder regelmäßig Handball zu spielen. Mit meinen Eigenschaften und Qualitäten möchte ich dem Verein ein Gesicht schenken, welches für Kampfgeist, Erfolg und Identifikation am Handball steht. Das hat er gesagt, selbst dann auch zur PR-Abteilung sozusagen vom SCTFK zum lieben John. John, liebe Grüße, ich weiß, du hörst zu.
Sehr gut, auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Ich habe ja schon ein bisschen links verschickt, sage ich mal. Ne? Nee, also, sag mal so, das Kampfgesicht, ich glaube schon, das hat er auch. Also, man kann sich den auch so gut in so einer Wikinger-Kutte vorstellen und dann Schaum vom Mund und gib ihm. Also, ich freue mich drauf. Die Leipziger starten. Boah, ich glaube gegen den BHC, glaube ich sogar, gegen den Ex-Club in die Saison wieder. Ich müsste jetzt lügen, ich kann wirklich nur schauen. Das ist natürlich Live-Recherche das Best sozusagen in diesem Moment. Magdeburg kommt auch relativ zeitnah dann. Dann geht's weiter. So, wir haben es nämlich gleich.
Pass Elsung auf. Ist das erste
Spiel. Elsung ist das erste Spiel, aber dann.
Ja, dann Magdeburg, dann genau. Nach Kiel, dann Löwen, dann okay. Noch Erlangen.
Ach nee, BHC war ja erst, genau. Also, aber ja. Magdeburg ist dann quasi sehr, sehr, sehr schönes Spiel am 26.02. Da bin ich auf alle Fälle auch wieder in der Halle unterwegs. Da geht es gleich mal gegen den Ex-Club ran sozusagen. Und da wird natürlich auch die Motivation passen. Und gut, kommt immer drauf an natürlich, na, wer kommt alles wie zurück aus der WM-Pause auch sozusagen. Wie fit sind die Kader, wie fit ist das Personal? Ist für mich aber auch schon ein Zeichen auch, dass Leipzig, naja, also ich sag mal so, ne, wenn Leipzig die Saison so durchspielt, wie die ersten Spiele verlaufen sind, dann weißt du überhaupt gar nicht, ob vielleicht Moritz Preuß nicht auch sagt, Mensch, ich gehe lieber nach Münden, da läuft es ein kleines bisschen besser. Aber das zeigt, finde ich, auch wieder ein bisschen so die positivere Entwicklung in Leipzig, dass man sich eben wieder ein bisschen rausgeboxt hat da hinten, trotz der zwei Pleiten jetzt zum Schluss wieder.
Ja, Definitiv. Genau, dann lass uns noch dann auf zwei weitere Personalien eingehen, beziehungsweise auf eine Personalie und einen Verein. Und zwar hat Benjamin Helander, wird den die Rhein-Neckar-Löwen zum Saisonende verlassen, wird nach Schweden gehen zu Alingsås HK, hat ein bisschen Heimweh, wie er gesagt hat, und der wird den Verein verlassen. Aber gut, bei den Löwen war halt immer nur die klare Nummer 2 halt dem ewig jungen Uwe Gensheimer.
Ja, das ist halt wirklich, ne, das ist aber noch ein bisschen so Fluch und Segen zugleich, ne, wenn du einerseits halt wirklich zu dem Verein kommst und weißt, oh mein Gott, ich spiele da auf meiner Position mit jemandem, von dem ich so viel lernen kann, wo ich so viel aufsaugen kann im Training, im Spiel, aber auch dazwischen in der Vorbereitung, in der Regeneration, nach dem Spiel, den ich fragen kann, der mir Tipps gibt, der einfach vielleicht ein Vorbild auch von mir war, den ich früher beobachtet habe, wo ich mir früher irgendwelche Highlights reingezogen habe bei YouTube. Auf der anderen Seite, ja, dann ist der plötzlich halt wieder da im Verein, ne, und spielt, und ich habe ihn das erste Mal live gesehen, jetzt vor einiger Zeit erst. Also das hat bei mir sehr lange gedauert. Es ist eine Augenweide einfach, ja, Uwe Gensheimer, beim Spielen wirklich zuzuschauen. Und da hast du es halt wirklich einfach schwer. Da kannst du talentiert sein und jung und hüpfrig und auch, sage ich mal, ehrgeizig, wie du möchtest. Du kommst da halt wirklich schwer vorbei und dazu eben noch, ja, du sagst es halt, ne, bisschen Heimweh, möchte nach Hause. Aber er sagt ja selbst, ne, die Zeit in Deutschland war sehr lehrreich. Und ich glaube, da hat auch Uwe Gensheimer eine große Rolle gespielt. Und ich bin mir sicher, dass er davon einiges auch mit nach Hause nehmen kann, beziehungsweise halt wieder in den Norden.
Genau, das denke ich definitiv auch. Das wird er auf jeden Fall dann auch in Schweden umsetzen können. Ist jetzt mit sicher nicht der Topverein links das HK, aber ich denke, da wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Spielzeit bekommen jetzt im Vergleich zu den Rhein-Neckar-Löwen. Genau, dann wollen wir zum Abschluss auf jeden Fall noch erwähnen, dass der Telekom Westbrücken so ein bisschen auch, personale Entscheidung getroffen hatten. 4 Spieler haben nochmal verlängert. Rodrigo Karalic hat bis 2026 verlängert. Andreas Nilsson, wir kennen aus der Bundesliga, nochmal bis 2025. Und Kerstin Mahé und Vladimir Kupare haben mindestens bis 2024 nochmal verlängert. Also von daher dann nochmal, 2 wichtige oder 4 wichtige Personalien, die man mit dem man verlängern konnte. Gerade Kerstin Mahé war also ein bisschen Thema, ob er überhaupt da bleiben wird oder vielleicht sogar den Verein verlassen wird. Deswegen glaube ich sehr, sehr schön, dass er dort bleiben wird. Hingegen wird den Verein verlassen Adrian Sipos. Nach 2 Spielzeiten hat sich nicht so ganz bezahlt, wenn man diese Verpflichtung. Bin mal sehr gespannt, wo er danach landen wird, ob er wieder zurückgeht nach Tatabánya, wo er hergekommen ist im 2021. Schauen wir da auf jeden Fall weiter drauf. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wie gesagt, ein bisschen kürzer angesichts der WM, die ja jetzt ansteht bei den Herren. Da werden wir natürlich auf jeden Fall auch drauf schauen, werden dafür eine extra Sondersendung anfertigen und haben vielleicht schon den einen oder anderen sehr, sehr hochkarätigen Gast. Deswegen solltet ihr unseren Podcast auf jeden Fall abonnieren auf dem Podcatcher eurer Wahl. Dürfen natürlich auch gerne bis dahin Rezensionen schreiben bei iTunes und Spotify, die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben. Aber gerne konstruktive Kritik und gerne Feedback, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und natürlich auch gerne folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahlen: Facebook, Twitter, Instagram. Findet uns mit dem Handle Anwurf jeweils. Gerade Instagram sind wir gerade sehr, sehr aktiv. Also von daher, wenn ihr dort noch nicht drauf vorbeigeschaut habt, solltet ihr es unbedingt tun und uns ein Follow da lassen, uns ein Like danach und uns gerne mit uns diskutieren über die Fragen, die wir haben. Und dann, ja, würde ich sagen, gute Woche noch und dann hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ciao, ciao.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.